Schönen guten Tag, Hauptkommissar Oeser, mein Name. Was ist denn passiert, junge Dame?
Ich wurde von einem schwarzen Mann überfallen. Alles weg!
Schwarzen Mann. Okay, können Sie mir genaueres sagen?
Er war schwarz. Der war das. Der war das.
Was?
Ja!
Okay, bleiben Sie
Nein,
stehen.
Ich hab nichts getan.
Sie sind festgenommen.
Nein, ich hab da nie was getan. Nein.
Um den Fall von Alexander Künze endgültig zu klären. Als erstes bitte ich Kommissar Oeser bitte in den Zeugenstand.
Alexander Künze hat eindeutig Carola überfallen. Sie hat ihn am Tatort identifiziert.
Zu sagen.
Mein Mandant Alexander Künze bekennt sich nicht schuldig. Er war zum Zeitpunkt des Überfalls noch zu Hause und schaute fern. Er verließ um 20.15 Uhr sein Zuhause, um zur Nachtschicht zu gehen. Gegen 20.30 Uhr wurde er dann grundlos verhaftet.
Haben Sie einen Beweis dafür?
Nein, aber mein Mandant ist ein hart arbeitender Staatsbürger und unschuldig.
Okay. Aufgrund dieser Aussage von Kommissar Oeser und bereits vergangener Straftaten verurteile ich Alexander Künze zu 20 Jahren Haft.
Oh nein, nein. Jetzt sitzen wir darüber.
Lass mal sein Sitzen bleiben.
Also, ich weiß nicht, ob jemand von den Anwesenden schon mal verurteilt wurde vor Gericht. Aber die Erfahrung, dass man ungerecht behandelt wird, dass einem Unrecht getan wird, die kennt jeder von uns. Man wird bestraft für etwas, was man gar nicht gewesen ist. Man bekommt den Lohn nicht, den man eigentlich verdient hätte. Man geht leer aus und nur die anderen bekommen was. Manchmal ist es Absicht, dass einen jemand ärgern will. Manchmal ist es Gedankenlosigkeit, dass jemand nicht genau nachdenkt. Und manchmal ist es einfach ein Irrtum, dass der Richter oder der Lehrer oder die Eltern, für sie ist die Faktenlage eindeutig und sie haben doch irgendetwas übersehen. Wie reagieren wir darauf? Manche resignieren, werden bitter und jammern und bemitleiden sich. Andere werden wütend, in ihnen wächst der Hass, es geht vielleicht bis zur Gewalttätigkeit. Und andere suchen die Schuld bei sich selber und sagen, irgendwie muss ich ja selber dran schuld sein, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich habe das alles irgendwie verursacht und peinigen sich selber noch zusätzlich zu der ungerechten Strafe mit Selbstvorwürfen. Jesus hat noch einen anderen Weg, wie wir damit umgehen können, wenn uns wenn eine Situation für uns unerträglich ist, wenn Unrecht passiert, wenn wir in eine Lage geraten, die wir eigentlich gar nicht aushalten können. Und darüber hat er uns eine Geschichte erzählt, die ich nicht vorlese, sondern die Konfirmanden haben beschlossen, dass die spannend erzählt wird. Erzählen kann ich sie. Ob es spannend ist, müssen die Hörer entscheiden. Es geht eine Frau durch die heißen, staubigen Straßen einer kleinen Stadt. Wenn man ihr Gewand anschaut, denkt man, es muss eine alte Frau sein. Ganz in schwarz, schwarzes Kopftuch auf dem Kopf. Aber ihr zügiger Schritt erweist sie als eine junge Frau. Wo will sie hin? Es gibt nur noch zwei Wege, die sie geht. Und diese beiden Wege geht sie jeden Tag. Geht sie einkaufen? Nein, niemals, denn ihr Geld ist alle. Möchte sie jemand besuchen? Nein, sie hat niemanden zu besuchen. Sie hat keine Verwandten in dieser Stadt und die Verwandten ihres Mannes sind ihre Feinde geworden, seit ihr Mann gestorben ist. Freunde hatte sie früher viele, als sie mit ihrem Mann zusammen noch einen guten Freundeskreis hatten, aber jetzt möchte sie ihre Freunde nicht mehr sehen, sie möchte ihre Gesichter nicht mehr sehen. Da gibt es nämlich spöttische Gesichter. Die finden das lustig, dass eine arme Frau ihr letzten Besitz an den reichen Mann abgeben muss. Das finden die amüsant und das macht ihnen Spaß. Dann gibt es die gleichgültigen Gesichter. Die sagen, diese Frau hat kein Geld, sie hat kein Haus. Da gibt es keine Aussicht auf Partys und Einladungen. Was wollen wir mit der anfangen? Und dann gibt es die mitleidigen Gesichter. Die sagen, ach, das tut mir aber leid und ach, wie schwer hat es dich getroffen. aber sie helfen ihr nicht, weil sie es nicht wollen oder nicht können oder weil sie doch im tiefsten Herzen meinen, ist zwar traurig, aber nicht meine Sache. Also einkaufen geht sie nicht, besuchen geht sie niemanden. Arbeiten geht sie auch nicht, denn in dieser Gesellschaft gab es für eine alleinstehende Frau bloß zwei Möglichkeiten zu arbeiten. Das eine war Betteln, das andere war Prostitution und beides wollte sie nicht machen. Nein, sie hatte nur zwei Wege und die ging sie jeden Tag. Der eine Weg war auf den Friedhof zum Grab ihres Mannes. Seit er vor einem halben Jahr auf einer Baustelle von dem herabstürzenden Balken erschlagen worden war, war sie jeden Tag auf dem Friedhof und hat ihn besucht. Jeden Tag. Und der zweite Weg, den sie jeden Tag geht, der führt zum Richter. Sie hat den Cousin ihres Mannes verklagt. Da kam nämlich am Tag nach der Beerdigung mit zwei seiner Diener, mit den breitesten seiner Diener, und hat ihr Haus ausgeräumt, hat alles rausgeschmissen auf die Straße und hat sie selber rausgeschmissen aus dem Haus. Und hat sie davongejagt. Und hat ihr vorher noch erklärt, er wäre der Erbe und das Haus würde jetzt ihm gehören. Völliger Unsinn. Wenn ein Mann stirbt und es ist kein Testament da, und es war keins da, weil er völlig unerwartet ja verstorben ist, dann ist doch nicht der Cousin der Erbe, sondern die Ehefrau. Das ist eigentlich völlig klar. Außerdem hatte dieser Cousin bereits drei Häuser und wenn er gewollt hätte, hätte er mit seinem vielen Geld noch drei weitere Häuser bauen können. Aber nein, er musste dieses kleine Häuschen von der Witwe seines Cousins auch noch haben. Die junge Witwe hat geklagt vor Gericht und der Richter hat gesagt, der Fall geht mich nichts an. Ihnen gingen nämlich nur Fälle an, wo der Kläger sehr viel Geld mitbrachte oder wo er den Angeklagten zu Geldstrafen mit sehr viel Geld verurteilen konnte. Die Witwe hätte den Richter beim König verklagen können, aber sie wusste schon, das hat keinen Sinn. Der König interessiert sich nicht, was in der Provinz passiert. Außerdem vermutlich kennt er den Richter gut und kriegt immer einen Haufen Geld von ihm, so als Abgabe und den wird er sich bestimmt nicht zum Feind machen wollen. Die Frau weiß, dieser Richter interessiert sich nicht für Recht und Gerechtigkeit, sondern nur für Geld. Aber die Frau weiß auch, ich habe aber Recht. Ich brauche das Haus, weil ich sonst kein Dach über dem Kopf habe. Und ich brauche den Garten oder das kleine Feld, was dazu ist, weil ich sonst nichts zu essen habe. Ich kann mir nichts kaufen, ich muss selber anbauen, wovon ich lebe. Jetzt habe ich kein Haus und keinen Garten und kein Land. Und sie weiß, dieser Richter ist ja überhaupt nur dazu da, Recht zu schaffen. Deswegen ist er ja Richter. Deswegen heißt er Richter, weil er Gericht ausübt. Und sie weiß, es gibt keinen anderen Richter. Ich könnte mir einen besseren Richter suchen, aber es gibt keinen. Wir haben eben nur diesen einen Richter in dieser Stadt. Also bleibt mir nur eine Wahl. Ich muss so oft mich an ihn wenden, bis er mir endlich Recht verschafft. Und deswegen geht sie jeden Tag zu diesem Richter. Und sie kriegt jeden Tag die gleiche Antwort. Geht mich nichts an, ist nicht mein Fall, interessiert mich nicht, verlassen Sie mein Haus. Manchmal wird sie schon am Tor von dem Diener abgewiesen. Manchmal wird sie von dem Richter angebrüllt oder vom Gerichtsdiener. Manchmal ist der Hund rausgelassen worden, da musste sie davonrennen. Und sie kommt immer wieder zurück und sagt zu dem Richter, verschaffe mir Recht. Du weißt, dass ich im Recht bin. Auch heute wieder. Sie kommt an das große Tor. Es ist angelehnt. Sie geht den Gartenweg entlang. Sie kommt an die große marmorne Freitreppe, die zu der Säulenhalle führt, dem Vorhaus des Richters. Sie klopft an die Tür. Ein Diener öffnet, sieht sie und sagt, der Richter ist nicht da und will wieder zumachen. Aber die Frau hat schon den Fuß in die Tür gestellt. Es tut etwas weh. Und als der Diener nochmal ausholen will, um nochmal stärker die Tür zuzuknallen, da ist sie schon reingehuscht und sieht, in der Vorhalle sitzen eine ganze Reihe Leute, die auf den Richter warten. Also muss er ja doch da sein. Sie rennt nur stracks durch die Halle, der Diener ruft hinterher, der Richter hat eine Sitzung. Ach so, ich dachte, er ist nicht da. Er ist jetzt nicht zu sprechen, aber das interessiert sie nicht. Sie reißt die Tür vom Sitzungssaal auf und tritt ein. Der Richter sagt, verlassen Sie den Raum, ich bin in einer Sitzung. Die Frau sagt, nein, ich will mein Recht. Der Richter sagt, dann setzen Sie sich hin und warten Sie. Nein, sagt die Frau, ich warte schon ein halbes Jahr. Ich will Recht, ich will mein Recht. Der Richter sagt, Gerichtsdiener, schmeiß die Frau raus. Der Gerichtsdiener kommt, packt sie am Schlawittchen und trägt sie vor die Tür. Und als die Tür zuknallt, denkt der Richter so für sich, ob die Frau Recht hat oder nicht, ist mir eigentlich egal. Geld bringt mir der Fall keins. Der Gegner, den sie hat, dieser reiche Cousin, Mit dem will ich mir es nicht verscherzen, weil die reichen Leute müssen meine Freunde sein. Aber auf der anderen Seite, diese Frau nervt mich. Die nervt mich zu Tode. Die wird immer verrückter. Die denkt sich jeden Tag was Neues aus. Eines Tages springt sie mir noch ins Gesicht und kratzt mir die Augen aus. Ich muss den Fall vom Tisch haben. Egal, ob es mir was nützt oder nicht. Eigentlich ist es ein kleiner Fall. Eigentlich ist das schnell entschieden, weil die Rechtslage völlig klar ist. Ich werde das einfach erledigen, da habe ich meine Ruhe. Er klopft mit dem Hammer auf den Tisch und sagt, die Sitzung ist unterbrochen, sie ist vertagt auf heute Nachmittag. Und als die Leute sich aus dem Raum verlaufen, sagt er zum Diener, hol mir die Frau rein. Jesus erzählt diese Geschichte von dieser Frau, weil wir uns an ihr ein Beispiel nehmen sollen. Diese Frau hatte nichts außer ihrer Hartnäckigkeit. Sie wusste, eigentlich will der Richter mir nicht helfen, aber es gibt keinen anderen. Also muss ich mich immer wieder an ihn wenden. Und Jesus sagt, lernt am Beispiel dieser Frau, wie ihr beten sollt. Wenn ihr betet, gebt ihr viel zu schnell auf. Ihr sagt, ich habe gebetet und es hat nicht geholfen, also brauche ich nicht wieder zu machen. Manchmal sieht es so aus, als hätte Gott keine Lust. Manchmal sieht es so aus, als hört Gott nicht zu. Manchmal sieht es so aus, als interessiert sich Gott nicht für deinen Fall. Aber es gibt ja nur diesen einen Gott. Du hast keinen anderen, an den du dich wenden kannst. Und es gibt auch so viele Dinge in deinem Leben, da kann dir niemand anders helfen außer Gott. Da kann dir kein Mensch helfen. Es gibt so viele Situationen, da kann dich kein anderer verstehen. Selbst der Mensch, der da am Nächsten liegt, Nächsten steht, kann dich nicht verstehen. Nur Gott kann dich verstehen. Es gibt so viele Situationen, da hast du Sachen auf dem Herzen, die kannst du eigentlich niemand sagen. Aber Gott kannst du sie sagen. Manchmal lässt uns Gott warten. Manchmal handelt er anders, als wir uns gedacht haben. Manchmal verstehen wir ihn nicht, warum er das jetzt macht oder nicht macht oder zulässt. Aber Gott ist kein korrupter Richter, wie der in dieser Geschichte. Sondern Gott ist ein liebevoller Vater, er ist ein guter Freund, er ist sowas wie ein großer Bruder. Und er hilft so schnell, wie es möglich ist. Nicht so schnell, wie er kann, denn er könnte sofort helfen. Aber wie es für den Umständen entspricht, wie es sinnvoll ist. So schnell es sinnvoll ist, hilft er. Und wenn er nicht genau das tut, worum du ihn gebeten hast, dann macht er etwas, was besser ist, auch wenn du das jetzt nicht gleich siehst. Und deswegen, gib nicht auf und sag Gott, hilf mir sowieso nicht, sondern lerne von dieser Witwe und sei hartnäckig. Sei stur. Hör nicht auf zu sagen, ich wende mich an Gott, denn wer soll mir sonst helfen? Und deswegen bete immer wieder. Bete allein, bete mit anderen zusammen, such dir jemanden und sage, bete mal mit mir oder wenn ich selber nicht mehr kann, bete für mich. Es ist auch ein Gebet, wenn ich zu jemandem sage, bete mal für mich, ich kann nicht mehr beten. Such dir eine Freundin oder einen Freund, mit dem du beten kannst oder hab eine Gruppe, junge Gemeinde oder Hauskreis, die mit dir und für dich beten oder auch die ganze Gemeinde. Und verhalte dich so wie diese Frau, sei so stur, so hartnäckig wie diese Witwe in der Geschichte oder wie die Anwältin, die wir gleich nochmal erleben werden.
Charlotte Jüttner hat weiter an die Unschuld ihres Mandanten geglaubt und nach neuen Beweisen gesucht. Aus diesem Grund sind alle Beteiligten 3 Jahre später wieder im Gerichtssaal.
Wir haben uns heute hier versammelt, um den Revisionsantrag im Fall von Alexander Kunze zu verhandeln. Frau Anwältin, Ihre Beweise bitte.
Ich habe herausgefunden, dass mein Mandant ein Smart TV besitzt. Es ist herausgekommen, dass dieser TV die Fernsehzeiten speichert und man genau nachvollziehen kann, wann und was geschaut wurde. Am Abend des Überfalls hat mein Mandant bis 20.14 Uhr ferngeschaut. Dann hat er sich vermutlich angezogen und das Haus verlassen. Aus diesem Grund kann er Carola Eisler nicht um 20 Uhr überfallen haben.
Die Beweise bitte. Okay.
Nach Sichtung der Beweise ist eindeutig klar, dass Alexander Kunze unschuldig ist. Ich hebe mein erstes Urteil auf, um Alexander Kunze sofort zu entlassen und für seine Haftstrafe zu entschädigen.
Aber er ist es. Er ist schwarz. Und alle Schwarzen sind böse.
Ich verhafte keine unschuldigen Menschen. Er war es.
Ruhe im Gerichtssaal. Mein Urteil steht fest.